On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wimbledon, check. Fußball-EM, check. Tour de France, ja, zu zwei Dritteln check. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 230 von On the Pitch, dem Sportpodcast. Und heute mit einem Wochenrückblick. Und natürlich besondererweise mit meiner Stimme zu Beginn. Das bedeutet, Benny ist nicht da. Und weil das natürlich alles nicht alleine funktioniert, habe ich mir heute wieder einmal David Müller eingeladen von Football's Coming Home. Grüß dich.
Grüß dich, David. Hallo an euch da draußen.
Ja, und ich denke, wir machen einfach das, was wir sonst auch immer machen, haben diesmal natürlich aber trotzdem eine Sprachnachricht von Benny am Start, wenn es um Darts geht. Wir haben eine Sprachnachricht von unserem Reporter Johannes Danzer vom Kommentatorenblock. Liebe Grüße, wenn es nachher um Vorortberichte vom Finale der Fußball-Europameisterschaft geht. Also heute lohnt sich das Dranbleiben ganz besonders und wir haben folgende Themen. In den kurzen News sprechen wir neben Ralf Schumacher und den Deutschlandachter unter anderem um norwegische Skispringer und die möglichen Fahnenträgerinnen und Fahnenträger für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Wir sprechen außerdem über das Wimbledon-Turnier, was hinter uns liegt. Außerdem natürlich über die zweite Woche in der Tour de France. In der Leichtathletik gibt es kurz vor Olympia natürlich wieder einmal atemberaubende Bestleistungen. Es geht dann weiter mit einem kurzen Verweis auf die Formel 1. Und dann ist es ja weiterhin spannend, was die Testspiele in Handball und Basketball kurz vor den Olympischen Spielen angeht. Wir sprechen über die Triathlon-WM in Hamburg. Außerdem gibt es natürlich das Darts-Update von Benny und dann ja ganz viel Fußball am Ende, sowohl mit der Euro. Wir sprechen über Thomas Müller, wir sprechen über die Copa America, die Frauennationalmannschaft, die U19-EM und wenn die Zeit es noch zulässt, den ein oder anderen Transfer. Mehr dazu dann allerdings auch in dieser Woche noch, denn da wird ja immer noch zumindest im Terminkalender lose stehen, dass wir noch eine Sonderfolge zur EM machen.
Na definitiv. Ich meine, wir haben ja zusammen diese EM eingeläutet. Dann müssen wir sie ja auch wieder zusammen abschließen, aber da könnt ihr euch auf was ganz Besonderes freuen, denn sagen wir mal so, um nicht zu viel zu verraten, es wird jetzt keine klassische Rückschau, sondern es wird ein bisschen aktiv. Wir werden ein bisschen aktiv werden müssen.
Genau, und das könnt ihr natürlich auch tun, am besten über Social Media, also klickt da gerne rein, vor allem bei Instagram sind wir natürlich da immer sehr, sehr aktiv, unter anderem ja rund um das EM-Finale schon gewesen und das wird sich eben in dieser Woche noch mit einer Folge fortsetzen. Dann kommen wir zum ersten Thema und zwar ja zur Team D-Abstimmung, wer denn die Fahne tragen soll bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele Paris 2024. Interessanterweise ja mal gucken, wie das dann läuft auf dem Schiff, weil es ist ja keine, Eröffnungsfeier im Stadion, sondern an der Seine und wir haben folgende Kandidatinnen und Kandidaten. 6 Leute können gewählt werden und die Abstimmung ist bis zum 21. Juli möglich. Auch die Athletinnen und Athleten insgesamt haben noch eine Möglichkeit, das mitzubestimmen. Aber David, wir haben Jessica von Bredow-Werndl, vielfach ausgezeichnete Reiterin. Alexandra Popp muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Die Judoka Anna-Maria Wagner und bei den Männern unter anderem mehrfachen olympischen Medaillengewinner Christian Reitz aus dem Schießen, der Schröder, muss man glaube ich aus dem Basketball nicht weiter erklären, ebenso wie Alexander Zverev. Wir beide haben schon abgestimmt und ich bin sehr, sehr gespannt, für wen du hier dein Votum empfiehlst.
Was denkst du denn, was ich abgestimmt habe? Ich habe es dir ja vorhin nicht verraten, habe aber so ein bisschen geteasert, dass ich vielleicht nicht überall die allererste Wahl genommen habe.
Also ich weiß, dass du nicht Alexandra Popp genommen hast, deswegen finde ich, Jessica von Bredow-Werndl ist ein Name, den man mal in den Ring werfen kann. Auch ja, wenn der genau. Ring natürlich eher zu einer Judoka passen würde und bei den Männern, weiß ich nicht, glaube ich, dass wir den gleichen genommen haben.
Nee, also ich habe tatsächlich Jessica von Bredow-Werndl genommen. Ich meine, ich finde, sie hätte es auch absolut verdient. Ich weiß gar nicht, wie viele Olympiamedaillen sie schon geholt hat, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon einige mit meinem gefährlichen Halbwissen. Also den Namen hat man öfter schon bei Olympia gehört und beim Reiten sind die Deutschen ja erfahrungsgemäß auch nicht so schlecht. Und bei den Herren habe ich Dennis Schröder tatsächlich genommen. Ich glaube, Alexander Zverev ist so der Nummer 1-Tipp, wobei weiß ich gar nicht, ob das so unbedingt klar ist.
Aber Skandärchen hier und da.
Ja, wobei ist das insgesamt, finde ich, ist es eine schöne Auswahl. Ich würde es natürlich Alexandra Popp auch total gönnen. Ich würde es allen von denen gönnen, das ist ja gar keine Frage. Aber ich dachte mir so, ach komm, auch mal jemand anders nehmen, weißt du? Auch mal jetzt nicht gleich die klassische erste Wahl und ja. Wir haben ja auch noch eine Schlussfeier, ne? Also möglicherweise, wenn die besonders erfolgreich sind, auch wenn jetzt die Eröffnungsfeier schon eigentlich deutlich bedeutsamer ist, die Abschluss.
Ja, richtig. Ich habe für Alexander Popp votiert. Da ist es mit mir durchgegangen, aber ist doch, glaube ich, auch völlig verständlich.
Ja,
bei den Männern habe ich mich auch für Dennis Schröder entschieden, anstatt von Sascha Zverev. Der ist natürlich auch Olympiasieger, möchte seinen Titel in Paris verteidigen, so er denn jetzt fit anreisen kann. Aber die Mission für die Basketballer als Weltmeister jetzt da bei Olympia, das erste Mal ja auch für Dennis Schröder dabei zu sein, das ist schon eine ganz schöne Sache. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr abstimmt. Schickt uns das doch gerne auch per Instagram. Und dann könnt ihr, wie gesagt, bis zum 21. Juli noch abstimmen. Und dann wird es ja auch dementsprechend kurz danach bekannt gegeben, wer das Ganze so macht. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Es ist wieder mal eine große Diskussion. Soll man überhaupt noch drüber sprechen oder nicht? Aber es ist bei weitem nicht die Normalität, deswegen müssen wir es machen. Ralf Schumacher hat, und das ist wieder der nächste Punkt, muss man es Coming Out nennen? Muss man es Outing nennen? Für mein Empfinden nein, aber er hat gesagt, ich bin schwul. Und das ist für viele Leute offensichtlich immer noch ein Problem. Von daher gut, dass er es gemacht hat.
Ja, absolut. Es ist natürlich überraschend irgendwo, aber ich glaube, es hat ja auch sein Sohn dann relativ schnell gesagt, Papa, ich stehe voll hinter dir und so, das ist ja auch ein schönes Zeichen. Also ich finde es immer auch befremdlich, wenn Leute mal schreiben, ja, warum muss man so groß machen? Aber das ist dann genau der Grund, warum man es immer noch groß machen muss, weil sich die Leute an solche Dinge halt dann doch nicht irgendwie gewöhnen oder das dann an gewisser Stelle dann immer noch nicht so akzeptieren und tolerieren, wie es sein sollte. Aber ansonsten finde ich nämlich auch dieses Coming Out oder sich outen müssen, also wofür denn, dass er Männer liebt, also sollte ja vollkommen normal sein. Aber ist es leider nicht.
Ja, absolut. Also gutes Zeichen. Dann kommen wir zu einem, ja, vielleicht nicht ganz so guten Zeichen am Rande. Kleine Wintersport-News eingeschoben. Der norwegische Skiverband ist so klamm, dass die Skispringer aus Norwegen jetzt ihr eigenes Weltcup-Budget quasi aus eigener Tasche mit beisteuern. 50.000 norwegische Kronen, also 4.400 Euro pro Nase, werden da jetzt mit in den Topf geworfen. Das ist ja irgendwie auch schon Armutszeugnis für den norwegischen Skiverband, der sich in den letzten Jahren ja nicht immer von der besten Seite gezeigt hat. Auch der Trainer ist ja neu. Magnus Brevik folgt da auf Alex Stöckel. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich finde es absolut irre. Du hast es mir ja vorhin geschickt, was unser Plan ist. Das darf ich an dieser Stelle mal verraten. Und da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen. Also, dass es da ja im Hintergrund auch mit Alex Stöckel da ziemlich Krach gab. Ich glaube, daran konnte man nicht vorbeisehen. Aber auch mit der finanziellen Schieflage. Also eigentlich kann man sich das gar nicht so richtig erklären, weil Norwegen, große Wintersportnation und gerade Skispringen, ist ja jetzt nicht so, dass auch in Sachen Preisgeldern, dass die Norweger da allen hinterher springen. Und ja, die jetzt so wenig Einnahmen generieren würden. Also insofern ist das, also da können gewisse Dinge eigentlich nicht so ganz laufen, weil kann eigentlich nicht sein.
Ja, absolut. Ich schlage jetzt mal eine Brücke, die vielleicht ein bisschen zu weit ist, aber trotzdem eine Gefahr darstellen kann. Jetzt stellt euch mal vor, die nordische Kombination wird irgendwann nicht mehr olympisch. Dann haben die Verbände natürlich erst recht keinen Bock mehr, da irgendwelche Fördermittel zu zahlen, es sei denn irgendwelche Bundesmittel. Also gilt es, weiterhin den Wintersport zu fördern. Dann habe ich eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir planen noch ein Interview rund um den Ruder-Deutschland-Achter. Falls euch irgendwelche Fragen aufkommen, was euch beim Deutschland-Achter so interessiert, wie das funktioniert mit den Mannen da im Boot und die Entwicklung in Richtung Olympia so ansteht, dann schickt uns doch gerne per Instagram unsere Fragen. Gilt natürlich auch an dich, David, und dann versuchen wir da noch was möglich zu machen. Versprechen kann ich nichts, aber wir sind da optimistisch.
Klingt gut.
Und dann würde ich sagen, kommen wir in das erste große Ereignis, was hinter uns liegt. Die All England Championships liegen hinter uns. Wimbledon ist vorbei. Wie ist dein Gesamteindruck des Turniers? Carlos Alcaraz und Barbora Krejcikova sind diejenigen, die das Ganze für sich entschieden haben im Einzelfeld. Fang du doch erstmal an.
Ja, und fangen wir einfach mal mit den Damen an. Ich glaube, Krejcikova ist etwas überraschend, ist als Nummer 31 der Welt in dieses Turnier gestartet. Das Verrückte an der Geschichte ist, ist ja nicht neu, dass sie einen Grand Slam gewinnt. Im Gegenteil, im Doppel ist sie ja schon seit Jahren eigentlich total erfolgreich, hat da 7 Grand Slam-Titel, also im Doppel und 3 im Mixed. Also insofern kennt sie das durchaus schon, auch die großen Pötte in die Luft zu halten. Aber jetzt im Finale und wie gesagt als Nummer 31 der Welt, auch gegen Paolini, war ja auch überraschend, dass sie das Finale geschafft hat, obwohl sie ja Top 7, glaube ich, war. Für sie ist es bitter.
Bei den French Open auch schon im Finale stand.
Ja, genau, also das zweite Grand Slam in Folge verloren. Und generell bei den Frauen, was ja auch nicht so ein ganz neues Phänomen ist, aber es gab ein ziemliches Favoritensterben. Sabalenka, gut, musste verletzungsbedingt aufgeben. Iga Swiatek, wo man jetzt zwischendurch mal so ein bisschen dachte, okay, die wird jetzt das Damen-Tennis dann in den nächsten Jahren dann doch nominieren, aber auch sehr früh raus jetzt. Also von daher sehr, sehr spannend aus deutscher Sicht bei den Damen. Ja, es ist immer so ein bisschen das Gleiche. Da hangeln wir uns auch von Grand Slam zu Grand Slam. Ja, und spätestens in Runde 2 ist dann für die letzte Deutsche dann Schluss. Finde ich sehr schade, aber gut, ist leider momentan nun mal so. Wobei es bei den Herren, muss man ja ehrlicherweise sagen, außer Alex Zverev, daher jetzt auch nicht sehr viel besser aussieht. Also ja, okay, ein Jan-Lennard Struff, ein Maxi Matera, die schaffen es auch mal eine Runde weiter oder so. Aber für die meisten ist da auch in absehbarer Zeit immer sehr schnell Schluss. Für Zverev, wie gesagt, voll schade. Der war ja bei sehr vielen doch der klare Favorit. Und dann, ja, in dem einen Spiel, wo er da wieder sich blöd, ich sag mal in Anführungszeichen, verletzt hat, und dann gegen Taylor Fritz auch schon in 2 Sätzen vorne liegt und das dann am Ende des Tages dann doch noch aus der Hand gibt. Ist immer so bitter, man wartet endlich darauf. Und ich meine, Zverev ist ja jetzt, zählt noch nicht zum alten Eisen, aber ist ja jetzt auch nicht mehr so der ganz Jungsche. Und man wartet und wartet und wartet darauf. Aber es will einfach nicht klappen. Aber vielleicht jetzt zu Olympia und eine Sache noch, vielleicht zum Herrenfinale, Djokovic gegen Alcaraz, also Alcaraz in 3 Sätzen, nenne ich mal Respekt. Vielleicht auch eine nette Analogie zum Fußball. 2008 hat ja Nadal auch Wimbledon gewonnen und wer ist an demselben Tag Europameister geworden? Die Spanier. Alcaraz hatte ja nach seinem Sieg auch den Druck dementsprechend ein bisschen auf die spanische Nationalmannschaft gelegt. Aber ja, netter Vergleich, mehr auch nicht. Aber ansonsten das zweite Mal in Folge Wimbledon gewonnen. Also der Typ ist unglaublich. Und sicherlich auch in Bezug auf Olympia sehr, sehr spannend, was er dann mit Nadal im Doppel so anstellt. Also das kann ich mir mal so gar nicht vorstellen, wie das geht. Mhm. Also diese zwei überragenden Spieler zusammen. Ja, und Djokovic hat ja schon gesagt, nächstes Ziel ist jetzt erstmal Olympia. Wie es dann weitergeht, denkt er noch drüber nach. Aber die Olympischen Spiele ja durchaus ein nettes Ziel. Aber hoffentlich hoffen wir natürlich wieder auf Zverev, vollkommen klar.
Ja, auf jeden Fall. Der reist als Titelverteidiger dann wieder nach Roland Garros. Bei Djokovic muss man gucken, wie er seine Karriere einem runden Ende entgegengeht. Alcaraz total krass, hat dann am Ende auch sich ein bisschen schwer getan im dritten, aber die ersten beiden waren total glatt. Du hast angesprochen, Zverev, bester Deutscher im Einzelfeld, bis ins Achtelfinale gekommen. Krejcikova übrigens mit Siegemund im Damendoppelfeld unterwegs gewesen. Die sind im Viertelfinale rausgeflogen. Auch dort als bestes Doppel mit deutscher Beteiligung. Bei den Herren sind 2 deutsche Doppel im Viertelfinale mit Jebens Franzen und Pitz Krawitz ausgeschieden. Also das war auch so ein bisschen vom Pech verfolgt. Im Mix sah es ähnlich aus. Auch da kein deutsches Doppel im Viertelfinale. Und dann können wir mit einer positiven News enden. Und zwar, dass es im Juniorenfeld einen Erfolg gegeben hat aus deutscher Sicht. Max Schönhaus hat nämlich das erste Mal seit 2009, damals war es Kevin Krawitz, das Doppel der Junioren in Wimbledon gewonnen. Also da konnte man aus deutscher Sicht erfolgreich sein. Und dann blicken wir natürlich gespannt auf die nächsten Großereignisse, die im Tennis anstehen. Olympia, du hast es angesprochen, steht noch bevor. Und ebenso auch noch 2 Grand Slam, ein Grand Slam Turnier, um Gottes Willen, die US Open, genau.
Und vielleicht für einige, Entschuldigung, und noch eine Sache, vielleicht für manche, die gerade noch in Hamburg unterwegs sind, ich weiß nicht, inwiefern es noch Tickets gibt, aber aktuell ist ja das ATP-Turnier am Roten Baum, also auch da gerne mal vorbeischauen.
Genau, so sieht's aus. Wir drücken Zverev die Daumen, dass es mit der Verletzung ganz gut funktioniert. Beim Davis Cup im September wird er übrigens nicht dabei sein. Da ist er unter anderem ja auch noch mit dem Laver Cup beschäftigt. Also da bleiben wir dann auf dem Stand der Dinge. Altmaier ist in Hamburg übrigens schon raus. Struff hat in Gstaad auch gespielt. Also wir werden da weiter nächste Woche drauf gucken, was da passiert. Und dann kommen wir zur Tour de France und ich denke, da können wir es kurz machen. Tadej Pogacar scheint sich durchzusetzen gegen Jonas Vingegaard. Wie blickst du auf die Etappen der zweiten Tourwoche, bei denen man ja immer denkt, okay, Dreikampf, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel am Berg, aber am Ende setzt sich immer der Slowene durch, oder?
Ja, hat jetzt auch 3 Minuten Vorsprung vor Vingegaard. Also ich weiß nicht, in der letzten Woche, es kann immer noch viel passieren, aber ich glaube nicht daran, dass er sich das noch nehmen lässt. Aber wie gesagt, man muss es ja auch immer alles im Kontext sehen. Ich meine, dass Vingegaard überhaupt so mithalten kann, in Anführungszeichen, das hatte niemand erwartet. Und von daher glaube ich, ich weiß es nicht, aber du kannst nach so einem Sturz, du kannst noch nicht absolut bei 100% sein, die es absolut braucht, um diesen Pogacar zu schlagen, der einfach in einer bestechenden Form ist. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass der Vorsprung möglicherweise im Laufe der letzten Woche eher noch ansteigen wird. Also ich gehe da nicht davon aus, dass es da hinten raus nochmal knapp wird. Ich weiß, in den letzten Jahren war es auch schon mal anders, aber da war Vingegaard auch in absoluter Topform. Wobei natürlich jetzt auch morgen, glaube ich, das letzte Rennen für die Sprinter ansteht. Das heißt, dass da jetzt in den nächsten Tagen in der Hinsicht Pogacar und Vingegaard sicherlich öfter nochmal duellieren werden. Aber er muss ja jetzt eigentlich nur immer an Vingegaard nah dranbleiben und von daher kann er das souverän nach Hause fahren. Vielleicht hoffen wir noch so ein bisschen drauf, dass morgen ein Deutscher vielleicht mal den Sprint noch gewinnt. Pascal Ackermann war ja, glaube ich, 2 oder 3 Mal ganz knapp dran. Oder, glaube ich, ja. bei jedem Sprint, aber glaube ich, 2, 3 Mal ist er Dritter geworden.
Zumindest gut dabei.
Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ansonsten wird es wahrscheinlich dann in diesem Jahr mit einem deutschen Etappensieg dann eher nichts mehr werden. Also im Sprint sind da die größten Chancen. Und ansonsten Tour de France, ja. Freuen wir uns auf die letzte
kannst
Woche.
Kannst du was mit anfangen? Ja, du kannst was mit anfangen. Das freut mich doch sehr. Ansonsten kann man, ich habe mir 3 Cs hier aufgeschrieben. Corona, Maskenpflicht wieder eingeführt.
Ja.
C, Chips ins Gesicht geworfen. Die Fans sind dann doch mitunter doch ein bisschen merkwürdig unterwegs. Das hat Pogacar, glaube ich, und Vingegaard auch getroffen. Der Kollege ist jetzt im Polizeigewahrsam, also der Fan, nicht Pogacar. Und C für Cavendish, weil der hat sich gestern gerade so noch in die Karenzzeit gerettet bei der Bergetappe am Sonntag. Bei dem Mann hoffe ich natürlich noch auf seinen 2. Tour-Etappensieg in diesem Jahr. Das ist natürlich einer der unter anderem den deutschen Sprintern, aber vor allem dem Dominator in Grün, Benjamin Yemai, sicherlich vielleicht den ein oder anderen Etappensieg noch wegschnappen könnte. Ansonsten hoffen wir natürlich auch auf den deutschen Etappensieg. Der emotionale Höhepunkt in der vergangenen Woche war der Etappensieg von Jonas Vingegaard bei der 11. Etappe. Das war dann am Mittwoch, genau. Weil, wie gesagt, du hast es angesprochen, nach dem Sturz hätten wir alle nicht damit gerechnet, dass er in der Form da ist. Ist in Tränen ausgebrochen. Aber in der Gesamtwertung, wie gesagt, 3 Minuten Rückstand auf Pogacar, der die letzten beiden Etappen gewonnen hat. Und wenn wir auf die letzte Woche gucken, richtig, Dienstag, letzte Chance für die Sprinter am 17. Ja, 17. Etappe am Mittwoch ist dann schon eine erste Bergankunft. Am Donnerstag wird es dann so ein bisschen hügelig, bevor es dann am Freitag und am Samstag nochmal richtig knallig in die Alpen reingeht. Auf über 2800 Meter Höhe am Freitag, Samstag ebenso steile Bergankünfte und am Sonntag dann eben die letzte Etappe der Tour de France dieses Jahr nicht nach Paris, sondern ein Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza, das ist gehörig in sich hat. Also wir blicken mal drauf, wie es nächste Woche dann aussieht. Stand jetzt Pogacar in der Gesamtwertung vorne, also in Gelb, zudem auch in der Bergwertung vorne, Benjamin Yemai in Gelb und UAE erwartungsgemäß auch in der Teamwertung vorne. Dann gucke ich nochmal auf meinen Zettel, was haben wir noch aufgeschrieben? Den Giro der Frauen, da hat Longo Bargini gewonnen. Gratulation dahingehend und was das deutsche Fahrerkarussell angeht, können wir sagen, dass Lennart Kemner nach dieser Saison Red Bull Bora Hansgrohe verlassen wird. Auch da dreht sich das Karussell, auch wenn wir an Emanuel Buchmann denken, ja noch ein bisschen weiter. Also das Radsportjahr bleibt spannend, selbst wenn die Tour zu Ende ist. Aber eine Woche steht noch aus, von daher, ja, sind wir gespannt. Longo Borghini, jetzt habe ich mich zum zweiten Mal korrigiert, aber jetzt stimmt's auch.
Aber eine Sache noch zu Kemner im Vergleich zu Buchmann, klingt's zumindest so, als ob er Bora Hansgrohe im Frieden verlässt.
Ja,
und wahrscheinlich
und hoffentlich nicht über sein Karriereende nachdenkt.
Ja. Und wahrscheinlich zu Lidl Track, aber gucken.
Ja, genau. Wir schauen mal und natürlich auch, ob das Team nächstes Jahr noch so heißt. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Dann würde ich sagen, wir machen eine erste Unterbrechung und melden uns gleich wieder mit Motorsport, Handball, Triathlon, Basketball und Darts. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit zunächst einmal der Leichtathletik, David, und da kann ich dich auch mal auf den Stand der Dinge bringen. Du hast da sicherlich mitbekommen, dass wir einen deutschen Rekord gesehen haben bei den deutschen Meisterschaften über 100 Meter in Braunschweig, 9,99 Sekunden von Owen Ansah.
Na, aber sicher.
Perfekt. Und jetzt wird dem Ganzen ja fast schon Paroli geboten, denn Lukas Ansa Pippra ist 10,00 gelaufen und das auch mit normalen Windbedingungen, 1,9 Meter pro Sekunde Rückenwind. Also das ist auf jeden Fall noch konform mit den Bestmarken. Das ist Olympia-Einzelnormen und wäre ja auch deutscher Rekord gewesen bis vor 2 Wochen. Gucken wir mal. Also den sehen wir auf jeden Fall auch in der olympischen 4x100 Meter Staffel. Außerdem haben wir einen Weltrekord über die 2000 Meter zu vermelden. Jessica Hall hat das Ganze erreicht über die selten gelaufene 2000 Meter Distanz beim Diamond League Meeting in Monaco. Dafür hat sie 5 Minuten 19,7 gebraucht und hat den aktuellen Weltrekord um knapp 2 Sekunden verbessern können. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wir haben unter anderem einen Erfolg von Barshim gehabt, dem katarischen Hochspringer bei einem Meeting in Heilbronn, der übrigens, glaube ich, auch bekannt gegeben hat, dass er jetzt das letzte Mal bei den Olympischen Spielen antreten wird. Wenn ich das richtig gelesen habe, da freue ich mich schon sehr, dann in, was ist es denn? Nicht mal mehr, oder sag mal 2,5 Wochen im Olympiastadion zu sitzen und hoffentlich Leo Neugebauer bei seiner Goldmedaille zuzugucken. Ach, das wird großartig. Und dann wünschen wir noch gute Besserung an Tobias Potier, den deutschen Top-Hochspringer. Der hat gerade Probleme mit seinem Fuß und hoffen auch da natürlich, dass er bis Olympia wieder fit wird. Also wir halten fest, Weltrekord über 2000 Meter und zweitschnellste je gelaufene Zeit über die 100 Meter. Ever bei den Herren. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der Formel 1. David, wir haben lange nicht drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es dir so geht wie mir und Benny, dass die Formel 1 dich im Moment auch nicht so wirklich kriegt.
Da kann ich euch nur zustimmen. Also gerade jetzt in den letzten Wochen hat natürlich auch die EM hat erstmal alles überstrahlt und dann war Tour de France und Wimbledon dann vielleicht doch auch noch ein Ticken interessanter als jetzt die Formel 1 tatsächlich, was auch ein bisschen komisch war, wenn man sich aber mal die letzten Rennen anguckt, also gerade diese 3 Rennen hintereinander, waren die ja durchaus spannend und abwechslungsreich. Also Red Bull hat die mitnichten nominiert, zwischendurch mal einen Sieg von McLaren, beim letzten Mal sogar Mercedes, die ganz vorne waren. Aber ja, mich reizt es trotzdem noch nicht so ganz. Vielleicht kommt es jetzt dann im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen wieder. Du wirst wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Nächstes Wochenende dann der nächste Grand Prix in Ungarn. Und wenn man sich mal die Sieger anguckt, das ist mitnichten eine Red Bull-Strecke. Also auch wenn Red Bull da die letzten 2 Male mit Max Verstappen gewonnen hat. Aber
wir erinnern uns an Verstappen, der in der Einführungsrunde im Reifenstapel landet und ähnliches in den letzten Jahren, ja.
Ja, stimmt. Also insofern ist da wieder alles möglich und wenn McLaren im Vergleich zum letzten Rennen auch weniger Fehler macht, ist da auch wieder was drin. Also es wächst eine gewisse Konkurrenz. Die Frage ist, wie viel Substanz hat die wirklich? Also ist das jetzt mal vielleicht auch mal so eine Zwischenphase von Red Bull, wo es nicht so läuft und dann hinten raus dominieren die doch wieder alles? Oder ist das wirklich so, dass der Titelkampf und am Ende geht es nun mal darum, ne? Ja. Ob der hinten raus nochmal spannend wird. Das ist die entscheidende Frage. Und da gucken wir die nächsten Wochen mal, wie sich das entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Und da können sogar noch mehr Leute zugucken. Denn zum einen habe ich den Hinweis, dass das Rennen auf dem Hungaroring am Sonntag um 15 Uhr startet. Es ist das klassische Wochenendformat, also mit dem stinknormalen Qualifying am Samstag um 16 Uhr. Und was vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen von euch da draußen, alle nächsten 5 Rennwochenenden werden inklusive des Rennens komplett auch im Free-TV gezeigt. Das sind jetzt dieser geballte Block an RTL-Rennen, also sowohl Ungarn als auch danach die Woche Belgien, als auch dann in einem Monat später Niederlande, Italien und Aserbaidschan dann auch schon im September alle 5 Wochenenden bei RTL zu sehen. Vielleicht sorgt das ja nochmal in Kombination mit spannenden Rennen dafür, dass der Formel 1 Hype in Deutschland, so er denn überhaupt noch existiert, nicht komplett abflacht. Genau, das als kleiner Service-Hinweis an der Stelle und dann würde ich sagen, nehmen wir doch Handball und Basketball gleich mal zusammen, David, und gucken so, wie die beiden Nationalmannschaften so auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Form sind. In welcher Sportart wollen wir anfangen? Handball oder Basketball?
Fang gerne mit Handball an.
Dann fangen wir gerne mit Handball an und da kann man sagen, es gab nicht nur den Abschied von Nikola Karabatic, der französischen Handballlegende auf deutschem Boden, sondern vor allem auch einen wichtigen Erfolg für die deutschen Handballer. 35-30 im Testspiel gegen Frankreich. Das lässt doch wirklich Vielversprechendes erwarten. Das ist ja ähnlich wackelig gewesen, unter anderem wie bei den Basketballern auch vorher. Aber inzwischen kann man gerade gegen die Franzosen sagen, wenn das so weitergeht, sieht es richtig gut aus. Freitag und Sonntag warten noch Ungarn und Japan. könnte schlechter sein, oder?
Ja, definitiv. Aber ich sage auch ganz klar, also Japan und Ungarn sollten sie schon klar schlagen. Aber aus Erfahrung, und ich glaube, da nehmen sich die Sportarten allgemein nicht viel. Wir wissen alle, Testspiele, ne, ist immer was anderes. Und warte mal auf Karabatic, wenn der auf einmal in der heimischen Halle in Frankreich steht, mit tausenden verrückten Franzosen. Also ich glaube, das wird, sollten wir auf Frankreich treffen, wird das nochmal ein ganz anderes Kaliber als jetzt dieses kleine, süße, nette Test.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz interessant, wenn wir nämlich auf die olympische Gruppe der Deutschen blicken, dann ist da unter anderem Kroatien, Spanien und Schweden mit drin. Das sind natürlich auch Nationen, die man im Handball erstmal schlagen muss. Bei den Damen lief es übrigens nicht ganz so gut. Die haben gegen Brasilien 31-36 verloren. Da drücken wir die Daumen, dass da die Kurve noch gekriegt wird. Und wie gesagt, Freitag und Sonntag gibt es noch zwei weitere Testspiele. Die
und beide
Frauen spielen
in,
auch Freitag und Sonntag, genau. Ungarn gegen Brasilien.
Ja. Und beide in Dortmund. Finde ich auch schön. Kurz also, hintereinander, glaube ich.
Ja, auch da kann man gerne vielleicht nochmal gucken, ob man sich da vielleicht sogar ein Kärtchen für die Halle organisieren kann. Und dann würde ich sagen, da es bei den Frauenfußballerinnen noch nicht ganz so gut gelaufen ist, Shiva Basketball, das machen wir ganz nachher noch. Basketball sieht es doch eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, oder?
Ja, absolut. Also das war ja eine Machtdemonstration gegen die Niederlande. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ich weiß nicht, ob du die Lauschangriff-Folge mit Dennis Schröder gehört hast. Wahrscheinlich schon.
Ja. Habe ich.
Also auch große Empfehlung an dieser Stelle, falls ihr das noch nicht gehört habt. Und ich glaube, Buschi und Dennis Schröder hatten nicht immer so das allerbeste Verhältnis. Aber die sprechen da ganz offen drüber. Wirklich schöne Folge. Also wie gesagt, hört da unbedingt noch mal rein. Und ja, dieses Teamgefüge, was wir ja jetzt bei der letzten WM gesehen haben, aber auch, und das hat Dennis Schröder, finde ich, in dem Podcast sehr gut gesagt, diese Verbundenheit mit dem Bundestrainer und dem jetzt ganz besonders auch nochmal einen Erfolg zu schenken, das kann nochmal zusätzliche Flügel verleihen. Allerdings sage ich, auch da ist dann zum Beispiel die USA natürlich der größte Favorit und ich glaube, die werden da definitiv auch nochmal mit anderem Personal aufschlagen als jetzt bei der WM.
Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt auch zudem Daniel Theiss mit dabei, der durfte aus, Achtung, versicherungstechnischen Gründen bei den letzten Spielen gegen Frankreich nicht dabei sein. Jetzt, wie gesagt, ein 95-50 gegen die Niederlande am Samstag und auch da stehen noch Testspiele aus. Am Freitag gegen Japan müsste es auch kostenfrei bei Magenta Sport zu sehen geben und dann, haltet euch fest, Montag, 22.07., also quasi in einer Woche gegen die USA das Testspiel, du hast es angesprochen, das wird eine ultimative Generalprobe geben. Ja, das ist durchaus spannend, was da in den deutschen Mannschaftssportarten kurz vor den Olympischen Spielen noch passiert. Was gibt es noch zu berichten? Wir natürlich wollen die Weltmeister an die Leistung vom letzten Jahr anknüpfen, auch bei Olympia ein solches Event neu zünden. Mal gucken, ob es dann, ich glaube, da werden die Franzosen ja zu Hause nicht der größte Herausforderer sein, anders als im Handball. Können wir, glaube ich, noch die Meldung abgeben, dass Alba Berlin im Basketball den Kapitän verliert. Johannes Thiemann verlässt den Hauptstadtclub in der BBL nach 6 Jahren und sucht eine neue Herausforderung. Und dann blicken wir auch da gespannt auf das nächste Testspiel am Freitag 20 Uhr gegen Japan. Und bevor wir Benny gleich reinholen mit seiner Sprachnachricht und dem Update aus dem Darts, müssen wir auf jeden Fall noch über die Triathlon-WM in Hamburg sprechen, können das allerdings recht schnell tun, denn letzte Woche haben wir ja von der Challenge Rot gesprochen, dem traditionsreichen Event in Franken. Und dieses Wochenende stand die Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg auf dem Programm und da kann man sagen, ja, so durchwachsen. Bei den Damen Lisa Tertsch auf Platz 2 im Sprintrennen. Bei den Männern hat der Australier Matthew Hauser gewonnen. Und Lasse Lürs, die deutsche Hoffnung, hat da eher wenig glänzen können. Was allerdings funktioniert hat, und ich würde sagen, das heben wir einfach heraus, ist die Mixstaffel. Denn Henry Graf, Lisa Tertsch, Lasse Lürs und Annika Koch konnten gemeinsam den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und wurden Weltmeister in der Mixstaffel.
Ein wunderschöner Erfolg. Und macht vor allem Hoffnung auch, macht vor allem auch Hoffnung für Olympia. Und gerade also dieser Triathlon in Hamburg, der ja auch eine brutale Tradition hat. Also ich erinnere mich immer, wenn ich zu dieser Zeit mal rein zufällig bei Verwandtschaft in Hamburg war, wie dann alles abgesperrt war. Und da dann natürlich diesen Titel zu holen, das ist das ist auch eine gute Motivation für Olympia und Team Deutschland ist ja durchaus beim Triathlon immer relativ schlagkräftig. Kann man ja immer gut was erwarten.
Ja, absolut. Und diese Sprintdistanz ist es ja auch, die bei Olympia in Medaillen umgesetzt wird. Wir kennen ja das Beispiel Jan Frodeno, der 2008 Gold über die Sprintdistanz holte und dann ja vor allem später Erfolge auf der Langdistanz sammelte. Genau, das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Und dann würde ich sagen, kommen wir als letztes Thema auf den Dartsport zu sprechen. Benny wird allerdings auch gleich mit einer Trauermeldung einsteigen und ich würde sagen, dass nur als kleine Vorwarnung vorneweg, jetzt das Update zum Darts dazu und wir sprechen dann gleich auch nochmal kurz darüber. Benny, bitteschön.
Moin David und David. Ich weiß ja, dass ihr ohne mich im Dartsport aufgeschmissen seid, deswegen gibt's, obwohl ich gerade in Berlin bin und übrigens auch schon diverse Engländer und auch Spanier gesehen habe, ein kleines Update zum Darts geben. Ja, immerhin ist ja eine absolute Legende gestorben. Thomas Seiler, alle werden ihn kennen, immer noch als natürlich die Zone- und Sport1-Experten an der Seite von Elmar Paulke. Dann die letzten Jahre hat sich das alles aufgrund von Konflikten auch zwischen den beiden auseinandergelebt, wie man so schön sagt. Und jetzt ist tatsächlich Thomas Shorty Seiler im Alter von 49 Jahren, ich glaube kurz vor seinem 50. Geburtstag, verstorben. Natürlich hat er sich dem deutschen Dartsport alle Ehre gemacht. Viermal war er bei der PDC-WM, war einer der ersten, der diese langen Reisen nach England auf sich genommen hat, um an großen Turnieren der BDO erst und dann später der PDC teilzunehmen. Lange Zeit der erfolgreichste deutsche Dartspieler gewesen, auch mehrfach deutscher Meister. Und wie gesagt, durch etliche populäre und witzige Sprüche und seine Schlagfertigkeit haben wir ihn natürlich auch als Experte kennen und lieben gelernt. Und ja, da natürlich Ruhe in Frieden an Thomas Shorty Seiler, das ging wirklich viel zu schnell. Ansonsten, den Übergang zum World Matchplay zu finden, lief aus deutscher Sicht mal wieder nicht ganz so erfolgreich. Martin Schindler mit 6-10 gestern gegen Dimitri Vandenberg ausgeschieden. Solide gespielt. Dimitri Vandenberg glänzte aber unter anderem eben auch mit einem neuen Data, den er in diesem Spiel wirft. Und Ricardo Pietrzko, das Ergebnis sagt was anderes, aber am Ende 4-10 gegen den Weltmeister Luke Humphries verloren. Dennoch zeigt sich da einiges Positives bei Ricardo. Das darf man nicht vergessen, dass der aus einem kleinen Loch kam in den letzten Monaten, wenig gute Ergebnisse einfahren konnte. Und in diesem Spiel präsentierte er sich wirklich von der Top-Seite, spielt auch ein Average über 100. Aber gegen einen Humphries in dieser aktuellen Form ist da leider kein Gras gegen gewachsen. Sonst, Peter Wright ist schon ausgeschieden. 5-10 gegen Andrew Gilding geht er schon hier bereits auch in der ersten Runde raus. Da geht der das Tief von Peter Wright weiter und die Frage stellt sich, ob es überhaupt noch mal zu einem echten Hoch kommen kann. Und auch Dave Chisnell präsentierte sich nicht gut, obwohl er auf der Pro-Tour ja aktuell wirklich richtig gut performt. 2-10 verliert er gegen Krzysztof Ratajski, den Polen, der eben auch nur wenig aufgefallen ist bisher in diesem Jahr. Sonst die anderen Ergebnisse werde ich jetzt nicht runterbeten. David, wenn du willst, kannst du natürlich noch einige der anderen Ergebnisse herausholen. Aber heute Abend wartet natürlich das Duell auf uns. Luke Littler trifft auf Michael van Gerven. Und das in der ersten Runde des World Matchplay. Da können wir uns auf jeden Fall sehr darauf freuen. Da wird es direkt in Runde 1 krachen. Liebe Grüße, Jungs.
Ja, vielen Dank, Benny, auf jeden Fall für das Update aus dem Darts-Zirkus. Dass wir komplett aufgeschmissen werden ohne ihn, würde ich gar nicht mal behaupten, David, oder?
Na, auf mich.
Das ist schon gut. Wenn man Experten da hat, sollte man ihn auch nutzen.
Also, auf mich trifft seine kleine versteckte Kritik am Anfang schon. Also, auf mich trifft es auf jeden Fall. Aber natürlich ist Shorty auch dem nicht geneigten Darts-Fan ein Begriff. Ich finde, jeder, der zumindest auch mal den Post von Elmar Paulke gesehen hat, den er, glaube ich, abgesetzt hat, oder er hat ja auch ihn in. Ich glaube, in einer Live-Übertragung sogar auch geehrt. Das sagt eigentlich alles aus und wird ja nicht umsonst auch so ein bisschen als Pionier des Dartsports bezeichnet. Ja, und dann, wie alt ist er geworden?
49. Morgen am Dienstag wäre er 50 Jahre alt geworden.
Wahnsinn. Also, ja. Nicht nur ein überragender Sportler, sondern auch ein sehr guter Mensch. Das darf man ja nicht immer vergessen. Ich meine, die sportlichen Erfolge und so weiter, alles schön und gut. So, aber da ist halt vor allem auch ein Mensch wieder von dieser Welt gegangen. In einem Alter, wo es definitiv nicht sein sollte.
Ja, absolut. Ruhe in Frieden, Shorty. Ich habe dich persönlich vermisst, seit er plötzlich ja vom Mikrofon weggerissen wurde, Ende 2021, während der Darts-WM bei DAZN. Und seitdem hat man ja immer relativ wenig gehört. Ja, dass es jetzt so zu Ende geht, sehr, sehr schade. Ruhe in Frieden. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen diese Stille mit in die Unterbrechung und melden uns dann gleich wieder mit ja, der Rückschau, einer kurzen Rückschau auf die Fußball-EM und viele weitere Fußball-News, die wir gleich noch zu besprechen haben. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im, ja, vorletzten Take, denn heute machen wir ausnahmsweise mal zwei Fußball-Takes. Im ersten widmen wir uns ja, den letzten Spielen der UEFA Euro 2024 in Deutschland. Die Heim-EM ist vorbei, Spanien ist zum vierten Mal Europameister und wir haben ja, gleich Sprachnachrichten von Hannes. Ich habe es ja am Anfang schon versprochen, der war nämlich beim Finale in Berlin vor Ort, da können wir euch gleich einspielen. Vorweg die Frage an David, wir werden natürlich nochmal ausgiebig auf die EM zurückblicken, trotzdem so ein bisschen, kannst du schon realisieren, dass das Turnier vorbei ist und mit welchem Gefühl gehst du jetzt aus diesen vier Wochen raus?
Nein, ich kann noch nicht so richtig glauben, dass es vorbei ist. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch so, gerade wenn wir uns den Fußballkalender anschauen und ich auch neulich wieder festgestellt habe, dass in einem knappen Monat ja schon Pokal ist und Anfang des Monats, also Anfang August, schon wieder die zweite Liga etc. pp. Losgeht, freue ich mich jetzt aber auch, dass es vorbei ist und man zumindest vom Fußball ein bisschen resetten kann. Aber es war ein überragendes Turnier. Also ich finde, es ist alles eingetreten, was wir uns davon erhofft hatten. War es perfekt? Nein, natürlich nicht. Woran hat es gelegen? Die Deutsche Bahn unter anderem. Wobei das auch keine, wobei das auch keine Überraschung war. Nein, aber so allgemein, wir wollten wieder ein guter Gastgeber sein. Und das haben wir hinbekommen, wenn du dir auch mal, und ich habe mir auch zwischendurch häufiger die Mühe gemacht, auch mal bei internationalen Medien, auch damals Social Media, in die Kommentarspalten zu gucken. Und so viele durchweg positive Kommentare, es wird ja Johannes gleich auch noch mal eine schöne Geschichte erzählen, die das so ein bisschen unterstreicht, dass wir ein guter Gastgeber waren. Und das ist doch das Allerwichtigste. Ob man jetzt dann in einem Finale dann Cucurella auch wieder auspfeifen muss, das lassen wir mal dahingestellt. Und ansonsten haben wir von dieser EM einen absolut verdienten Europameister. Und ich bin sehr froh, auch wenn es mir wirklich tief im Herzen für Harry Kane leid tut, der aber auch keine so gute EM, auch sagen, aber bin ich trotzdem etwas erleichtert, dass die Engländer es nicht gewonnen haben, weil ich glaube, dann wäre die EM zumindest sportlich in nicht ganz so guter Erinnerung geblieben.
Ja, das teile ich absolut. Dann lass uns ganz kurz über die Halbfinals sprechen. Spanien unter anderem mit einem Traum von Lamine Yamal. Damals war er noch 16, einen Tag vor dem Finale ist er 17 Jahre alt geworden, bester junger Spieler des Turniers. Ein 2-1-Sieg gegen Frankreich, die ja wieder einmal im Halbfinale stehen. Und im anderen Halbfinale ja, schmeißt England dann ja die letzte große Stimmungsbastion dieser dieses Turniers raus. Die Niederlande verliert 1-2 gegen England. Müssen wir nicht weiter vertiefen, habt ihr alle mitbekommen. Und dann stand eben das Finale in Berlin an und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die ersten Empfindungen mit, die Hannes hatte vor seinem Besuch des EM-Finals. Bitteschön.
Ja, insgesamt fällt es mir noch schwer, den gestrigen Abend in Worte zu fassen. Ich sitze jetzt hier am Montagvormittag an der Spree am Hauptbahnhof und nach einer sehr kurzen Nacht ist es immer noch schwierig, die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, zu sammeln, zu ordnen. Der gestrige Tag hat mich für mich begonnen beim Meeting Point der Engländer am Breitscheidplatz mit einer ja schon erwartungsvollen, aber nicht so ausgelassenen Stimmung, wie man es jetzt von niederländischen oder deutschen Treffpunkten kennt bei dieser EM. Dann bin ich weitergefahren zur Messe, zum spanischen Meeting Point, wo die Stimmung schon deutlich ausgelassener und mit deutlich mehr Feierlaune überzogen war. Am spanischen Meeting Point war auch auffällig, es waren sehr viele Fans anderer Nationen da, also sehr viele Deutsche, sehr viele, ja, auch Schotten, Italiener, Niederländer. Ein niederländischer Fan hat mir dann seine Spanienflagge geschenkt, die ich dann mit ins Stadion genommen habe. Das war auch sehr interessant. Ich bin dann auch ganz kurz den Fanmarsch der Spanier mitgegangen, habe mich dann aber doch angesichts des erwarteten Regens für die U-Bahn entschieden. Am Stadion selbst, also so etwas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also sehr viele Leute außenrum, sehr viel los, sehr positive Stimmung, sehr erwartungsvolle Stimmung, sehr, ja, es lässt sich schwer in Worte zu fassen. dann im Stadion selbst, ich hatte, ja, wie soll man es nennen, das Glück, ein relativ günstiges Ticket durch das normale UEFA-Verfahren bekommen zu haben, in der Ostkurve, also unter größtenteils Spanien-Fans, 3 Stunden vor Anpfiff nach der Öffnung der Stadiontore war ich dann auch drin. Drin auch sehr viel treiben.
Ja, David, stimmungsmäßig muss das ja sicherlich schon cool gewesen sein. Ich hatte ja das Glück, beim DFB-Pokalfinale dabei zu sein. Da war ja die komplette Stadt in Rot getaucht mit Kaiserslautern und Leverkusen. Und jetzt war ja Weiß und Rot vertreten. Ich denke, das war schon eine ganz besondere Stimmung. Du hast ja auch so ein bisschen eine EM-Stimmung mitbekommen. Wie verhält sich das in so einer Stadt, bevor so ein Spiel wirklich losgeht?
Na, es war ja komplett irre. Ich war ja an dem Wochenende in Berlin, also natürlich nicht beim Spiel, aber ich war familiär bedingt auch da und da die ganzen Fans zu sehen, wobei ich wirklich mit Abstand eigentlich nur Engländer gesehen habe. Und in guter deutscher Manier musste ich natürlich in meinem ICE Engländer von meinem reservierten Sitzplatz vertreiben, wie es ein guter Deutscher macht. Nein. Waren total nette Jungs und ich war auch ganz lieb, natürlich. Nee, aber du hast es im Zug gespürt, du hast es an den Bahnhöfen gemerkt und gefühlt, die ganze Insel war zu Gast. Das hat man dann auch im Stadion gesehen und diese Stimmung wirklich absolut irre. Und das dann auch, also dass dann Johannes es sogar ins Stadion geschafft hat, wirklich Hut ab, hatte ich leicht Tränen in den Augen. Weil ich glaube, bei diesem Finale wären, glaube ich, sehr viele Leute sehr gerne gewesen. Aber, und was man auch gemerkt hat, das Olympiastadion, und ich weiß, da gibt es ja viele Leute, die dieses Stadion nicht mögen, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Dieses Stadion ist ein Finalstadion. So.
Danke.
Das hat man gesehen, ja, und das hat total Spaß gemacht an dieser historischen Stätte, dieses EM-Finale. Ja, und ich glaube, es war ein guter Abschluss.
Genau diese Frage wollte ich dir gerade spontan stellen, weil ich heute wieder einen Thread gelesen habe, warum zur Geier findet das nicht in Dortmund oder München statt?
Nein.
Und das sind ja auch gerne Bayern-Fans, die dann die Allianz Arena verteidigen. Von daher sehr, sehr schön, dass ich das zugegebenermaßen auch von einem halben Berliner höre, aber trotzdem erfreut mich sehr.
Was heißt denn hier halber Berliner? Ich bin voll Berliner.
Ganzer Berliner.
Ja, natürlich. Aber insofern bin ich ja dann ja auch wieder parteiisch. Nein. Also es ist schon okay so. Nein, das Olympiastadion ist das logische Finalstadion. So, das ist doch gar keine Frage. Ich meine, wenn du die Kapazitäten hast, so und davon mal abgesehen, wenn wir über Kapazitäten reden, jetzt bei der EM war das Olympiastadion, hatte die meisten Sitzplätze. Dortmund hatte ja weniger, weil
Mit Abstand.
Also von daher, auch von der Kapazität her, und davon mal abgesehen, dass Berlin nun mal die Hauptstadt ist und da findet meistens ein Finale statt, logischerweise, ist es ja auch in der Hinsicht ja vollkommen sinnvoll. Und ich mag das Olympiastadion, ich finde es toll. Da rennst du bei mir offene Türen ein, wenn dir das Stadion auch gefällt. Also insofern, Finale gehört nach Berlin. So. Und was würde denn aus dem Song werden? Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Da gehört auch ein Pokalfinale hin. Also gibt es keine Diskussion.
Absolut. Und wie sich so ein Finale in dem Finalstadion würdigen Finale angefühlt hat, das kann uns Hannes jetzt erzählen. Er nimmt uns so ein bisschen mit in das Ankommen im Stadion, in den Verlauf des Spiels und dann ja, was so nach dem Spiel in der Stadt los war. Hannes, bitte, mit den Eindrücken Teil 2.
Das Rahmenprogramm, naja, wie man es kennt von der UEFA, hauptsächlich Werbung, teilweise kurze DJ-Einlagen. Die Eröffnungszeremonie sah wahrscheinlich am Fernsehen deutlich besser aus als im Stadion. Also vor allem der Beginn, das mit den Händen und was ich nachher gesehen habe. Im Stadion merkte man gar nicht, dass es überhaupt schon losgeht. Dafür war die Stimmung an den Rängen deutlich ausgelassener. Ich würde sagen, tendenziell die Engländer klar im Vorteil, aber die Spanier kamen nach und nach deutlich mehr in die Überzahl. Also zumindest in unserer Kurve dann in die Highlights waren natürlich vom Rahmenprogramm her das Feuerwerk am Anfang und am Ende, was auch vom Inneren des Stadions aus sehr eindrucksvoll zu sehen war. Wenn wir dann aufs Spielerische blicken, ja klar, also die erste Halbzeit war schon sehr mau. Die Engländer spielen so wie in 5 von 6 ihrer vorherigen Spiele. Sehr schwach aus Spanien, klar, deutlich überlegen, aber jetzt auch nicht dann im Endeffekt zwingend genug. Das frühe Tor in der zweiten Hälfte für Spanien hat im Spiel sehr gut getan, weil die Engländer dann eben auch was machen mussten. Am Ende würde ich trotzdem sagen, die Engländer haben verdient verloren und die Spanier verdient gewonnen. Den Man of the Match Award hätte für mich dann am gestrigen Abend trotzdem am meisten der Schiedsrichter verdient gehabt, der mit 35 Jahren eine sehr eindrucksvolle Finalleistung ablieferte aus meiner Sicht. Sehr viele Vorteile weiterlaufen ließ, sehr stark von der Körpersprache war und das Spiel durchgehend im Griff hatte, aber der Man of the Match Award sieht ja diese Regelung nicht vor, dass die Referees das auch bekommen können. Als es 1-2-1 fiel, gab es schon viele englische Fans, die dann die Spanier verhöhnt haben, als wenn sie jetzt 5-0 gegen den Erzrivalen führen würden. Also ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht das Video von diesem Manchester City-Fan, der die Real-Fans provoziert hat, als die beiden in der Champions League aufeinander trafen. So gab es einige Engländer, die in der Ostkurve dann auf die spanischen Fans irgendwie provoziert haben, obwohl sie als deutlich schlechteres Team im Finale nur ein 1-2-1 gemacht haben. Nach dem 2-1, ich hätte schon schlimmere Reaktionen seitens der Engländer erwartet, aber die haben das auch dann später nach dem Spiel in der Stadt, was ich so wahrgenommen habe, relativ gefasst aufgenommen. Viele meinten auch, sie sind es gewohnt zu verlieren. Also ein paar Vereinzelte, klar, mussten von der Polizei irgendwie abgeführt werden, haben wir schon gesehen, aber ansonsten war auch nach dem Spiel die Stimmung sehr gut, also außerhalb vom Stadion, die Spanier haben ihren Trompeter gehabt, das spanische Saxophon quasi, auch jede Fernsehübertragung außerhalb vom Stadion gekapert. Ja, also die Party ging noch deutlich länger. Mit der U-Bahn verlagert sich das Ganze dann ins Stadtzentrum. Und ja, insgesamt ein sehr eindrucksvoller Finalabend. Und ich denke, dass der am Fernseher genauso gut rüberkam, wie er im Stadion war, weil es ein sehr würdiger Abschluss war einer doch sehr großartigen Europameisterschaft, auch wenn sie spielerisch nicht immer das Level hatte. Fantechnisch auf jeden Fall.
Tja, David, dann ist es wieder einmal Southgate, der diesmal nicht gegen, sondern in Deutschland scheitert. Und das ja aus unserer Sicht auch völlig okay ist, weil Spanien einfach im Vergleich zu den Engländern über den Großteil des Turniers dann doch Fußball gespielt hat. Und das ist der Sinn bei einem Fußballturnier.
Ja, durchaus. Es ist ja das Lustige, dass die englischen Fans, und wenn du da so Videos auf Social Media gesehen hast, die haben ja eigentlich alle zugegeben, dass sie selber nicht wissen, warum sie eigentlich im Finale stehen und dass der Fußball wirklich sehr schlecht war, zu einem sehr großen Teil. Und ich freue mich natürlich, dass sich das dann zumindest im Finale sich das nicht auch noch durchgesetzt hat. Wobei man auch gestern, um vielleicht auch kurz mal was zum Spiel selber zu sagen, als dann die Engländer ja unter Druck standen, den Ausgleich zu erzielen, da hat man doch gesehen, was die fußballerisch drauf haben. Also auch das Tor von Cole Palmer, wie das vorbereitet wurde. Und da dachte ich mir so, ach Mann, die Spanier waren ja auch nicht in jeder Situation so absolut sattelfest. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn die Engländer doch einfach mal das spielen würden, was sie danach zum Teil gespielt haben, das haben die ja gar nicht nötig. Und dafür musst du nicht das komplette System umwerfen und auf volle Offensive gehen. Es reicht schon, wenn du ein bisschen mehr machst. Aber musst halt auch besser verteidigen. Und das haben sie bei dem Turnier auch einige.
Ja, und Tom Bartels hat gesagt, die ersten 3 Minuten dieser zweiten Hälfte haben mehr Entertainment gebracht als die ganze erste Hälfte. Das hat das komplette Spiel umgedreht und ehrlicherweise das Tor von Cole Palmer konnte man quasi riechen. Ich erinnere mich da, als ich dieses Spiel Chelsea gegen Everton hier mit ein paar Leuten bei Discord geguckt habe, was der da hingezimmert, der hat ja 5 Tore geschossen in diesem Spiel, glaube ich, damals. Das ist so, finde ich, der Moment, wo mir dieser Mensch das erste Mal präsent wurde und das Tor konntest du wirklich riechen. Unglaublich, wie er dann im Ende da im Rückraum einläuft. Da hat er die Unaufmerksamkeit kurz genutzt, die Engländer in die Euphorie gebracht und am Ende ist es vollkommen in Ordnung, dass Spanien hier den 4. Titel holt, damit Rekordtitelträger ist und ich würde sagen, dann haben wir für die EM zumindest noch ein paar Themen, um das rund zu machen. Auszeichnungen und Torschützen. Jamal hatte ich angesprochen. Rodri ist es für das ganze Turnier geworden. Ehrlicherweise habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, wer besser Torwart des Turniers geworden ist. Weißt du das zufällig?
Nee, das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber ich sag mal so, wenn es Unai Simon oder Jordan Pickford gewesen wären, dann hätten sie das Ding gestern gekriegt. Ich fand relativ gut, dass jetzt keiner von beiden es geworden ist, weil ich jetzt, obwohl Pickford auch im Finale gut gehalten hat, größtenteils, aber also es hätte keiner von beiden verdient gehabt.
Mama Daschwili fand ich ja geil von Georgien.
Ja,
ehrlicherweise kriege ich es gerade selber echt nicht raus.
Oder sie waren so enttäuscht, dass es der Torhüter nicht ins Finale geschafft hat, also Preis einfach gestrichen.
Oder es gibt diesen Preis gar nicht. Kann natürlich auch sein. Okay. Aber das werdet ihr. Werdet ihr uns sicherlich schreiben können. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es 6 Leute gab, die Torschützenkönig waren. Die haben nämlich alle 3 Tore geschossen. Cody Gakpo, Harry Kane, Georges Mikautadze von Georgien. Das muss man sich immer mal mit einem Ausrufezeichen versehen. Jamal Musiala, Dani Olmo und für die Namenskonnoisseure Ivan Schranz von der Slowakei. Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir über einen Mann, der sich verabschiedet hat, bevor wir jetzt den EM-Block zumachen, und zwar Thomas Müller. Er tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Ich zitiere seinen letzten Satz. Nehmt die Begeisterung und die Freude der diesjährigen Euro mit und drückt dem Team auf dem Weg zur WM 2026 ganz fest die Daumen. Das mache ich auch jetzt als Fan auf der Tribüne und nicht mehr als Spieler auf dem grünen Rasen. Servus, man sieht sich.
Ja, als ich das Statement gesehen habe auf YouTube, ich hatte Pipi in den Augen. Das gebe ich ganz offen zu. Thomas Müller ist einfach... Das ist mein Kindheitsidol. Das muss man ganz klar so sagen. Und das wird halt so auch nie wiederkommen, weil ich meine, klar, du wirst immer neue Spieler haben und neue Spieler auch sehen, die du dann verehrst. Aber ein Kindheitsidol, also jemanden zu sehen, mit dem du zusammen aufwächst, also der zwar fußballerisch am Aufwachsen ist und du eher als Mensch, aber mit dem du quasi diese Karriere so intensiv erlebst und der sagt jetzt auf einmal auf wieder tschüss, wobei auf einmal, es gab ja schon diverse Berichte, dass das passieren könnte. Komplett überraschend ist es nicht, ne? Und irgendwo auch folgerichtig. Aber wenn wir mal gucken, der Thomas Müller 2010 bei seinem ersten Spiel im Frühjahr gegen Argentinien, als Maradona auf der PK gefragt hat, was denn dieser Balljunge hier macht, und es war Thomas Müller. Und dann später im Sommer schraubt er zusammen mit Deutschland Argentinien auseinander und erzielt auch ein Tor. Spätestens Star kannte Ronaldo, Thomas Müller. Und was halt auch cool ist, aber
Maradona.
Was habe ich gerade gesagt?
Ronaldo, oh, aber auch der.
Ja, den hat auch auseinandergeschraubt einige Mal. Ja, ich meine Maradona natürlich. Und was halt auch witzig ist, Toni Kroos hat da 2010 auch sein Debüt gegeben gegen Argentinien. Und das ist ja eine schöne Symbiose, weißt du, beide feiern ihr Debüt beim selben Spiel und haben ihr letztes Länderspiel gegen Spanien. Leider in dem Fall.
So, jetzt sind wir in der Rubrik, in der sich Benny wohlfühlen würde, und die Zeit nehmen wir uns jetzt. Wer stand in diesem Spiel in der Startelf? Bitte raten.
Oh Gott. Arne Friedrich?
Nein.
Manuel Neuer?
Nein. René Adler stand im Tor.
Ah, okay, da war Adler noch nicht verletzt, ne? Ja, okay. 2010. Heiko Westermann? Das war ja ein Testspiel.
Nicht ganz, ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Wer stand auf der Doppelsechs?
Der Doppelsechs.
Wer war auch noch nicht verletzt?
Ballack
und Schweinsteiger.
Ah, ja, klar.
Viererkette?
Ach je. Per Mertesacker.
Ja.
Holger Badstuber?
Nee, nicht ganz. Der kam wahrscheinlich kurz später. Er war nicht mal auf der Bank. Philipp Lahm und Jerome Boateng sind keine Überraschung, aber dafür Serdar Tasci.
Ach, nee, wirklich? Tasci? Mhm. Oh Gott.
So, und vorne die 4 kriegt man, glaube ich, zusammen.
Ja, wahrscheinlich war Klose mit bei.
Korrekt.
War Özil mit bei?
Korrekt, auf der 10. Rechts besagter Thomas Müller, der übrigens ausgewechselt wurde für Toni Kroos.
Ja, genau. Und
Lukas
links
Podolski.
Okay. Mann, hättest du mir noch eine Sekunde gegeben, hätte ich es gesagt.
Sorry.
Aber Testspiele sind auch fies, weil da überlegt man immer, waren da jetzt die Topspieler anwesend oder auch nicht? Und 14 Jahre her. Ne?
Fun Fact: Auf der Bank saßen Marcel Schäfer, Christian Gentner, Aaron Hunt, Marco Marin, Christian Tresch, Piotr Trochowski und viele weitere.
Oh, Scheiße.
Tolle Namen.
Oh, Kacke.
Naja, ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss für diesen ersten EM-Take gewesen. Wie gesagt, es kommt diese Woche noch ein ausführlicher Rückblick auf die UEFA Euro 2024 bei uns im Podcast-Feed und auch bei Football's Coming Home. Bleibt also gerne auf dem Stand der Dinge, und dann melden wir uns gleich nochmal wieder mit dem Fußball, denn Copa America, Frauennationalmannschaft, U19 EM und ja auch der ein oder andere Transfergerücht beschäftigt uns sicherlich noch. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Fußball Teil 2 und wir müssen auf jeden Fall reinstarten mit dem, ja, dann vorletzten Länderspiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft vor dem Start der Olympischen Spiele. Es ist gleichzeitig auch die EM-Qualifikation für das Turnier in der Schweiz im nächsten Jahr und am 5. Spieltag musste man nach Reykjavik reisen und die Mannschaft von Horst Rubesch im hoffentlich ja noch nicht fünftletzten Spiel seiner Amtszeit unterlag 3:0. Gegen die Nordlichter. Das war schon ein ziemlicher Rückschlag, bevor es heute Morgen um 19 Uhr in Hannover gegen Österreich geht.
Ja, eine Niederlage, die ich jetzt einfach mal unter Mund abputzen und weitermachen abhaken würde. Wie gesagt, die Quali ist ja schon durch. Dennoch natürlich 3:0 in Island. Also, wobei man auch wirklich mitgeholfen hat. Also, das waren ja so gravierende Fehler dabei. Also, Man hat sich ja gefragt, wo ist denn die Abwehr oder was macht die Abwehr heute eigentlich? Also auch von Leuten wie Merle Frohms, die normalerweise die Sicherheit in Person ist oder sind allgemein. War das einfach ein Spiel zum Vergessen. Ich sag mal so, und ich glaube, so verbuchen es auch die meisten einen Warnschuss zur richtigen Zeit. Aber sportlich hat es ja jetzt auch erstmal keine Konsequenzen, zum Glück.
Genau, für die EM ist man nämlich schon sicher qualifiziert. Das ist ein totales Einspielen für das olympische Turnier. Lena Oberdorf war gesperrt, Lohmann war angeschlagen, Freigang hat auch nicht gespielt. Und auch Alexandra Popp, die am Beginn dieser Folge ja schon mal auftauchte, kommt zurück für das Spiel am morgigen Dienstag. Da drücken wir also die Daumen, dass es dann ja ein schönes Einspielen gibt, damit es in der olympischen Gruppenphase, die für die deutsche Mannschaft übrigens schon vor der Eröffnungsfeier startet, am 25.07. gegen Australien, dann USA und Sambia, die weiteren Gruppengegnerinnen für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, ja, besser läuft, damit es dann bei Olympia richtig rund läuft. Und dann würde ich sagen, ja, entweder Junioren oder Copa America. Was machen wir zuerst damit?
Machen wir einfach mal schnell die Junioren. Oder die Juniorinnen eigentlich.
Genau, beides tatsächlich. Ja. Die Männer oder die Jungs sind nämlich gar nicht dabei. Die U19-EM der Junioren findet ohne deutsche Beteiligung statt. Deswegen müssen wir da gar nicht so krass jetzt drauf gucken, machen wir vielleicht später. Aber stattdessen gibt es ja bei den Damen auch noch das U19-EM-Turnier. Und was da so abgeht, kannst du uns gerne mal verraten.
Naja, da ist ja der erste Spieltag schon voll im Gange. Am Sonntag gab es die ersten Spiele. Mit sehr deftigen Klatschen zum Teil. Also Frankreich gegen Serbien, ein 3:1. Gut, das war jetzt nicht die Klatsche, obwohl die Serben sogar zwischendurch geführt hatten. Aber dann England gegen Litauen. Haltet euch fest, die Lioness, die jungen Lionesses, gewannen mit 0:10 gegen Litauen. Das erinnert mich so an frühere Turniere, aber bei den A-Nationalmannschaften, als du zum Beispiel bei Weltmeisterschaften zum Teil noch diese ganz krassen Ergebnisse hattest, die Zeiten liegen ja zum Glück.
Äquatorial Guinea 2011.
Ja, genau. Unvergessen. Diese Zeiten liegen ja zum Glück hinter uns, aber auf tieferer Ebene halt noch nicht. Es stand auch schon 5:0 zur Pause, also das ist natürlich heftig. In der Deutschlandgruppe hat bereits Spanien gegen Irland gespielt, ein 0:0, und die Deutschen sind gerade im Einsatz gegen die Niederlande. Da schreiben wir gerade die 35. Minute und es steht noch 0:0, aber wenn dieser Podcast rum ist, werdet ihr das Ergebnis wahrscheinlich wissen. Aber für unsere deutschen Mädels, keine ganz einfache Gruppe.
Genau, und der Kommentar zu Litauen noch, die sind Gastgeberinnen, deswegen sind die auch qualifiziert. Das könnte hoffentlich ein wenig Schwung aus dieser Diskussion nehmen, warum es solche Ergebnisse noch gibt, weil die mussten nicht durch eine Qualifikation. Das Ganze könnt ihr euch übrigens angucken bei uefa.tv oder bei DAZN. Das Ganze kostet auch kein Geld, also schaut da gerne mal rein. Das zweite Spiel für die deutsche Mannschaft ist am Donnerstag um 13 Uhr gegen Irland und am Sonntag um 13 Uhr, Achtung, spielt Deutschland gegen Spanien im dritten Gruppenspiel dieser U19-Frauen-EM. Und dann, ja, blicken wir doch mal auf die Copa America. Argentinien konnte nach dem Weltmeistertitel 2022 auch die Copa America 2024 für sich entscheiden. Es gab viele Tränen bei Lionel Messi, der verletzt ausgewechselt werden musste. Am Ende schießt Lautaro Martinez, auch ein bekannter Stürmer, spätestens seit der WM, Argentinien nach Verlängerung 1:0 zum Titel. Man besiegte Kolumbien und das Ganze mit etwas Verspätung.
Ja, definitiv. Der zweite Titel in Folge, wo wir alle gezittert hatten, wird Messi auf internationaler Ebene je einen Titel holen? Das hat er jetzt natürlich neben dem Weltmeistertitel in Katar, aber jetzt auch zweimal mit der Copa America geschafft. Also hinten raus nochmal alles abgeräumt, was so geht. Der Fuß von Messi sah natürlich sehr gruselig aus. Sportbild musste natürlich direkt davon ein Foto bei Instagram posten. Sah sehr gut aus. Also, falls Fußfetischisten da draußen sind, die einen sehr dicken Knöchel sehen wollen. Obwohl, der Knöchel war eigentlich nicht dick, der war gar nicht mehr zu sehen. Okay, genug der Beschreibung. Allgemein kann man sagen, also ich persönlich habe weniger von der Copa mitgekriegt, wie ich eigentlich wollte. Lag natürlich auch an den sehr unchristlichen Anstoßzeiten. Was man jetzt aber so allgemein gehört hat, war man mit dem Turnier nicht ganz so zufrieden. Also ich habe zum Teil Bilder gesehen. Natürlich die Stadien in den USA, die sind natürlich auch absurd groß. Aber wenn man das Stadion zum Teil dann nicht ganz voll kriegt oder vielleicht die Hälfte, dann ist das für so ein Turnier eigentlich ja sehr, sehr bitter und auch keine gute Werbung natürlich. Es gab auch von vielen anderen Seiten Kritik, der Ablauf. Wir haben auch die nette Prügeleinlage von ein paar uruguayischen Spielern gesehen, die sich da mit ein paar Fans gekloppt haben. Also, ja, die Copa macht jetzt, war sportlich okay, aber ja, hat so ein paar gerade sicherheitspolitische Gräben aufgetan, die man auch in Bezug auf die nächste WM, die ja in den USA, in Kanada und in Mexiko stattfinden wird, definitiv noch beheben sollte. Und wenn du dir da die Videos anguckst vorm Finale, dass da kolumbianische Fans versuchen, über ein Belüftungssystem ins Stadion zu kommen. Also, okay, wir hatten
da
auch
noch was zu tun.
Ja, gut, wir hatten auch einen SEK-Einsatz auf dem Dach, ne? Also nicht besser. Aber ja. Aber also da muss viel besser werden. Und auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in der Halbzeit vom Finale da 25 Minuten Pause statt 15, weil da Shakira eine Halbzeitshow gemacht hat. Also ich weiß, unsere Eröffnungsfeier und auch unsere Abschlussfeier, die war ja sowas von lame, aber da denke ich mir so, okay, lieber das. Und wir haben pünktlich einen Anpfiff bzw. einen Abpfiff, anstatt mir da 25 Minuten hier Super Bowl 2.0 geben zu müssen.
Dann freuen wir uns doch jetzt schon auf den Infantino-esken 104-fachen Super Bowl in 2 Jahren auf dem nordamerikanischen Kontinent.
Ja, schauen wir mal. Mit,
und die haben auch 103 Spiele Zeit, damit beim Finale dann der Einlass funktioniert.
Ja, schauen wir mal. Mit weiß ich nicht wie vielen Gruppen und Mannschaften. Ich vergesse das immer wieder, aber ich verdränge es noch.
16. Finale. Here we go. Ja, genau, die Qualifikationsrunden der europäischen Vereinswettbewerbe erspare ich dir. Solche Schmankerl wie Torshafen gegen Kekava, Ferrol gegen Lettland gibt es aber natürlich trotzdem in dieser Woche, aber das nur am Rande. Ja, wollen wir noch kurz über Transfers sprechen? Ich habe mir zumindest jetzt mal lose 3 Namen aufgeschrieben. Girassi, Palinha und Immobile, der Lazio Rom verlässt. Gibt es irgendwas vom Transfermarkt, das man unbedingt aus dieser Woche erfahren muss, bevor man es in unserer Saisonvorschau zur Bundesliga erfährt, David?
Ja, ich finde bei Girassi oder allgemein, dass sich der BVB doch sehr für die Spieler vom VfB interessiert, was jetzt nicht überraschend ist, aber die Liga kaputt. Ich sage es jedes Jahr gerne mal wieder aufs Neue, obwohl es ist natürlich logisch, dass sie da auch an diesen Spielern Interesse haben. Wobei jetzt mit Girassi, Verletzung und so, also das Ganze ist ja jetzt wieder so ein bisschen in der Schwebe. Und wen hattest du noch angesprochen? Girassi?
Palinha,
genau. Naja, das war ja nur eine Frage der Zeit. Ne? Also so sinngemäß hat es ja Bayern auch auf Social Media veröffentlicht. Jetzt haben wir es endlich hingekriegt. Keine Ahnung, also bei Bayern, da tobt allgemein, was Transfers angeht, noch ein inneres Chaos, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das alles zu finden habe. Man muss ja auch dazu sagen, jetzt haben sie erstmal fleißig eingekauft, aber sie werden auch noch fleißig abgeben müssen. De Ligt ist ja da schon auf dem Weg zu Manchester United. Von daher, keine Ahnung, Spieler an sich, guter Transfer. Aber das muss ich alles erstmal noch ordnen und dann gehen sie nochmal auf Asientour und so weiter. Und machen da Testspiele, die mich sowieso nicht interessieren werden. Also von daher lassen wir das erstmal.
Auch nicht, wenn es gegen deinen Verein Tottenham geht.
Ja, das werde ich mir zumindest angucken, ja. Ich hatte auch überlegt, ob ich da hinfahre. Aber ich weiß nicht, ich habe so eine Allergie gegen Testspiele. Das, selbst bei meinem Lieblingsverein, ja, ich gucke, wer hat da getroffen, meinetwegen, wenn sie Elfmeterschießen gewinnen und den Audi Cup holen wie Tottenham damals in der Allianz Arena, ja gut, dann finde ich es lustig. Aber ansonsten wirklich, und ich hoffe, da kommen jetzt nicht Kommentare, was bist du denn für ein Fan, aber wirklich Leute, also Testspiele, das geht mir sowas von am Purpose vorbei. Wirklich, das ist so irrelevant, sorry.
Ja. Absolut. Stattdessen können wir uns zwei Termine in den Kalender eintragen. Du hast die erste Pokalrunde schon angesprochen. Darüber hinaus 2. August, 20:30 Uhr, Eröffnungsspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, 1. FC Köln gegen den Hamburger Sportverein. Oh, und geil. Die erste Liga startet am 23. August um 20:30 Uhr, Mönchengladbach gegen Leverkusen. Und ich würde sagen, mit diesen Terminen machen wir auch die Folge für heute zu. Vielen Dank, David. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben? Dann sei zuerst natürlich die Möglichkeit hier, dass du noch einschreiten kannst. Und Punkt 2 könnt ihr uns gerne schreiben, falls euch noch was einfällt.
Naja, vielleicht nur noch kurz ein Hinweis. Also wie gesagt, unser EM-Special kommt ja in ein paar Tagen noch. Freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten mache ich auf jeden Fall eine kleine Sommerpause. 2 Specials sind noch geplant. Also wenn ihr Lust habt, wie Benny und ich über unsere Flop 10 Stadionerlebnisse ablästern. Wir haben ja im letzten Jahr eine Top 10 gemacht und in diesem Jahr dachten wir, müssen wir mal eine Flop 10 machen. Also das ist auf jeden Fall schon mal im Kasten oder geplant und ansonsten, ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht mehr so weit hin, bis die Saison wieder losgeht und irgendwann muss man auch mal Pause machen. Ich weiß, ihr Jungs von On The Pitch, ihr braucht keine Pause. Für euch geht die Arbeit jetzt erst.
Was ist das?
Los. Aber das ist auch das.
Ja, Pause kennen wir nicht. Die Olympischen Spiele stehen unmittelbar bevor. Und ja, wir werden uns sicherlich ganz, ganz bald wiederhören. Also danke, David, und wir hören danke uns. Auch. Ciao, ciao, habt eine schöne Woche.
Macht's gut, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.